Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Axel Metze und in der aktuellen Folge spreche ich mit einem jungen Zauberer, Mentalmagier und Hypnotiseur, den man kennt durch Auftritte in der Fernsehsendung Joko und Klaas gegen ProSieben und seine Teilnahme in der TV-Show Let's Dance, in der er letztes Jahr den 4. Platz erkämpft hat. Timon Krause. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Timon, ich habe jetzt in Vorbereitung für unser Gespräch lange drüber überlegt, wie fange ich das an? Ich vermute mal, du hast schon sehr, sehr oft am Beginn eines Interviews die Frage gehört, woran denke ich gerade? Du bist doch Gedankenleser.
Vermutlich fragst du dich, ob ich es schaffen werde, dir zu sagen, was du denkst, oder ob ich mich jetzt mit einer cleveren Antwort so wie dieser rauswuseln werde.
Ja, ich vermute mal, so Gedanken lesen ist ja nicht wirklich, dass du mir in den Kopf schauen kannst und dementsprechend dann weißt, was mir gerade so durch den Kopf schießt. Du hast, denke ich, Erfahrungswerte. Du hast ja auch Philosophie studiert. Ich schätze mal, in dir ist eine Menge psychologische Erfahrung mit im Gehirnkästchen mit eingebaut. Und diese ganze Erfahrung gibt dir ein geübtes Raten in die Hand als Werkzeug.
Geübtes Raten ist ein sehr schöner Ausdruck, den werde ich dir klauen, das kündige ich dir jetzt schon mal an.
Dann sage ich dir zur Sicherheit noch, von wem ich das geklaut habe, nämlich von Jörg Kachelmann, der hat Wettervorhersagen als geübtes Raten bezeichnet.
Finde ich gut. Na gut, dann weiß ich das. Dann so klaut es sich weiter, vielleicht klaut mir das irgendwer.
Vielleicht hat es auch Jörg Kachelmann wieder vergessen und sagt, Mensch, was der Timon Krause da gesagt hat, das kann ich ja fürs Wetter gut gebrauchen.
Das ist super. genau, du hast schon recht. Es ist eher ein geübtes Raten. Es ist ein Konglomerat, also ein Zusammenschluss verschiedener Techniken, rangierend von praktischer Psychologie über Hypnose, über Beeinflussung, über verschiedenste Geheimnisse, Berufsgeheimnisse, um das Ganze noch krasser aussehen zu lassen, als eigentlich in Wirklichkeit ist, was dann die Illusion kreiert, dass ich scheinbar Gedanken lesen könnte. Ich mache aber auch keinen Hehl daraus, dass das natürlich nicht so ist.
Klar, das ist ja so ähnlich wie bei den anderen Zauberkünstlern, die sagen ja auch nicht mehr, also ich habe halt Magie und habe dann ein großes Buch, wo das drin steht, die richtigen Zaubersprüche und dann funktioniert das. Das ist
und
ja
das Beste, wofür ich diese Magie benutze, ist, um Tauben erscheinen zu lassen.
Ja. Ja. Da ist ja mittlerweile auch alle klar, das ist ein Trick. Das ist nicht echtes Zaubern. Und ich denke, bei dem Gedankenlesen geht es im Prinzip vom Konzept her genauso. Im 21. Jahrhundert glaubt dir das eh keiner mehr, dass du das wirklich, wirklich am Ausschlag der Pupille komplett alles lesen kannst.
Genau. Also es gibt natürlich, je nach Experiment, gibt es verschiedene Techniken und es gibt Momente, in denen dann tatsächlich einfach auch praktisch angewandte Psychologie der reine Mechanismus dahinter ist. Hypnose ist dann nochmal ein ganz prädestiniertes Beispiel dafür, aber ich habe auch überhaupt kein Interesse daran, Leuten jetzt vereinfachte Antworten zu geben oder so zu tun, als könnte ich Dinge, die ich dann letzten Endes überhaupt nicht kann. Die Dinge, die ich mache, funktionieren ja vor allem dann auch, das ist auch wichtig im Kopf zu halten, die funktionieren vor allem im Kontext der Bühne. Da funktionieren sie dann auch sehr beeindruckend, aber das heißt auch nicht, dass sich das in eine Superkraft im Alltag überträgt.
Deine Show, mit der du uns beehren wirst in Sachsen, heißt Messias. Das ist natürlich ein gewaltiger Titel für eine Show.
Ja, ein völlig angemessener Titel. Hallo Größenwahn. Nein, ich habe diesen Titel natürlich nicht gewählt, weil ich glaube, dass ich der Messias bin. Zumindest nicht, vielleicht ein bisschen. Nein, eigentlich nicht. Ich habe den Titel gewählt, weil er natürlich ein Stück weit provoziert. Und ich glaube, Kunst und Bühnenkunst darf auch mal ein bisschen pieksen für einen Moment. Und weil es selbstverständlich in der Show einen Twist gibt, warum das Ding denn so heißt. Den zu erklären, würde jetzt die Auflösung der Show vorwegnehmen, vermutlich. Was ich aber sagen kann, ist, dass Themen wie Massenpsychologie, Sektenführer, Kultführerinnen, Brainwashing, dass solche Geschichten mich extrem interessieren und auch in dieser Show erstmalig eine Rolle spielen werden und dass basierend darauf die Mentalisten-Experimente, die ich auf der Bühne mache, auch in neuartige, tatsächlich, ganz ehrlich, für mich in neuartige Richtungen gehen werden.
Das macht mich sehr neugierig auf deine Show. Du bist am 10.
Du bist herzlich eingeladen. Komm vorbei, wenn du gucken möchtest.
Oh ja, würde ich sehr gerne machen. Im Oktober wird sich da bestimmt die Gelegenheit ergeben. Du bist am 10. Oktober in Leipzig im Haus Auensee. Du warst, denke ich, schon in Leipzig. Welche Bilder machen sich vor deinem geistigen Auge auf, wenn du an Leipzig denkst?
Ja, ich war schon in Leipzig im Kupfersaal. Und das sind ganz ehrlich einige der allerschönsten Auftritte der letzten paar Touren gewesen, die wir hatten. Das war so gut, dass wir da, das machen wir meistens nicht, dass wir nochmal und dann nochmal mit der gleichen Show dahin zurückgekommen sind. Eigentlich sind wir pro Show so einmal in der Stadt, pro Programm. Das haben wir in Leipzig, habe ich glaube ich die beiden letzten Programme jeweils dreimal gespielt. Immer total gute Stimmung, wirklich. Also ich freue mich ganz doll darauf. Ich habe auch gehört, dass das Haus Auensee total schön sein soll. Bin also sehr gespannt.
Das ist so eine typische Live-Halle, wo wirklich alles, was irgendwie Rang und Namen hat, da schon Konzerte gespielt hat. Und da ist so ein Programm, wie du das machst, denke ich mal, auch eine sehr schöne, wie sagt man das, eine schöne Abwechslung für so einen Saal.
Ja, ich freue mich dann. Also ich hoffe, dass es schön wird. Was ich so online, ich habe den Saal noch nicht live gesehen, was ich online gesehen habe, sah wirklich einfach schön aus, ja. Leipzig, gute Stimmung, Dresden, gute Stimmung, war auch super, freue ich mich.
Ja, da bist du ja im Kulturpalast, was ja sozusagen sehr schön, auch ziemlich vornehm ist. Dort ist alles schön bestuhlt mit bequemen Sesseln. Das ist, glaube ich, für die Show, die du machst, ziemlich, wie sagt man das? Also das hilft bestimmt der Show.
Das ist, glaube ich, zuträglich, ja. Ich komme ja ursprünglich in den Niederlanden aus der Kleinkunst und dann auch so Varieté- und Kleinkunsttheatern, die eben auch dann so rotsamtene Vorhänge haben und goldene Verzierungen und eben so schöne, gemütliche Sessel. Habe ich ein totales Faible für, freue ich mich auch sehr, sehr doll drauf. Also kommt unbedingt alle rum. Ich glaube, wir haben in Leipzig und Dresden noch Tickets übrig. Kommt. Ich würde mich freuen, euch zu sehen. Wird spaßig.
Was mich sehr beschäftigt ist, wie bist du zu dieser ganzen Geschichte eigentlich gekommen? Wann hat es bei dir im Kopf Klick gemacht und du warst dir klar, also das ist das, was ich gerne machen möchte, wenn ich groß bin, wenn ich erwachsen bin, wenn andere ihr Geld im Büro verdienen oder irgendwo an einer Maschine in einer Werkhalle?
Also es gab zwei Schlüsselmomente. Ich habe mit 12 eine Hypnoseshow gesehen, das fand ich sehr spannend. Habe dann entschieden, mir das selber beizubringen und das an meinem Bruder ausprobiert. Und das hat überraschenderweise funktioniert. Woraufhin ich in meiner 12-jährigen Übermütigkeit dachte, alles klar, dann bin ich wohl ein junger Hypnosegott. Dem war natürlich nicht so. Aber es hat mir genug irgendwo Faszination mitgegeben, dass ich dann weitergelernt habe. Und dann bin ich mit 16 auf ein Auslandsjahr nach Neuseeland gegangen. Und dort habe ich einen Mentor gefunden, Richard, so eine Art Jedi-Meister. Und der hat mir das Ganze nochmal näher gebracht und mich auch von der Hypnose dem Mentalismus näher gebracht, also dem Lesen von Menschen. Und nach diesem Auslandsjahr, dann mit 17, habe ich zu meinen Eltern gesagt, ich möchte das als Beruf machen. Die haben gesagt, das kannst du, aber wir bitten dich, dass du quasi als Plan B etwas Vernünftiges studierst. Daraufhin habe ich Philosophie studiert. Und als meine Eltern das gehört haben, haben die gesagt, gut, dann werd lieber Künstler.
Das ist wenigstens was Bodenständiges, was Handfestes.
Genau, da habe ich wenigstens noch was Sicheres.
Und vermutlich hast du das bei deinen Eltern schon vorher gewusst, dass die so reagieren werden.
Ich habe es mir erhofft zumindest, ja.
Ja.
Jetzt habe ich ja zumindest für den Moment das Glück, dass es gut genug funktioniert, um davon zu leben. Ob das immer so sein wird, das weiß ich natürlich nicht, aber genau jetzt ist es eine ganz, ganz tolle Zeit und bin ich sehr dankbar für alle Menschen, die dabei sind.
Und du bist ja auch in der Öffentlichkeit eine Nummer. Man kennt dich von Joko und Klaas, man kennt dich aus Let's Dance. Wie war das eigentlich bei Let's Dance mitzumachen? Weil es ja was völlig anderes, als auf der Bühne zu stehen und andere Leute zu hypnotisieren.
Das war total schön. Ich habe eine große Leidenschaft für Musik, für Gesang, für Tanz. Ich gucke mir das total gerne an. Hat mir Spaß gemacht, einfach zu gucken, kann ich das? Es hat mir Spaß gemacht, mich auf Musik zu bewegen, auf Lieder, die ich gern habe, zu bewegen. Und natürlich auch zu gucken, wie weit kann ich mich pushen, weil mir selbstverständlich im Vorfeld klar war, dass das jetzt die totale Challenge, die totale Herausforderung sein wird, da irgendwie 10 Stunden pro Tag im Grunde ja Cardio zu machen. Und das war auch eine Herausforderung. Ich bin aber ganz froh, dass ich es gemacht habe.
Was war dein Tanz, wo du sagst, da ist es mir wirklich mit Abstand für mich selber am besten gelungen?
Mein Tanz, wo es mir am besten gelungen ist, hui. Ich glaube, das dürften die letzten zwei Tänze gewesen sein. Das war dann das Halbfinale. Da habe ich dann auch die Show verlassen. Das waren der Quickstep und der Paso-Doble. Ich glaube, vor allem der Quickstep lag mir irgendwie gut. Es mag daran gelegen haben, dass ich dann natürlich auch die meiste Erfahrung schon hatte, weil ich dann eben schon ein paar Wochen getanzt hatte. Aber irgendwie lag der mir auch einfach.
Du bist 1994 geboren, du bist damit sozusagen frisch gebackener
Ja, so ist es.
30er. Du als 1994 Geborener bist sozusagen auch mit dem Sound der 80er aufgewachsen, mit Madonna, mit Michael Jackson, mit alles, was so in den 80er Jahren groß war. Gibt es für dich etwas, wo du sagst, ja, das ist so ein Song aus den 80er Jahren, den mag ich, mit dem habe ich vielleicht auch eine besondere Geschichte, die ich damit verbinde, ein besonderes Erlebnis?
Ja, gibt es. Und zwar, jetzt wirst du vielleicht gleich stöhnen, aber es gibt ihn und zwar von Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
Da stöhne ich gar
Und
nicht, weil ich finde die Nummer eigentlich auch ziemlich cool. Warum ist dieser Song dir jetzt als allererstes ganz spontan eingefallen?
also es gibt ja das Internetphänomen des sogenannten Rickrolling. Kennst du das?
Ja.
So, für die Leute, die es nicht kennen, Rickrolling, das kam irgendwann 2010 oder so, vielleicht früher, weiß ich nicht, kam das auf und war so eine Art Internetstreich, wo du versucht hast, Menschen dazu zu bringen, auf einen Link zu klicken, irgendeinen Link unter irgendeinem Vorwand. Und wenn sie draufklickten, war das dann das Video Never Gonna Give You Up von Rick Astley. Und dann hast du sie gerickrollt. Vermutlich sollte das dann nervig sein, weil man dann sofort einen Ohrwurm von Never Gonna Give You Up hat oder so. Und das hat sich irgendwie verselbstständigt und ich habe einen ganz großen Spaß an solchen Streichen und Spielen und kulturellen Streichen. Ich finde das extrem witzig und habe sowohl in meinen Bühnenshows als auch in meinen Instagram-Stories als auch in Fernsehauftritten immer wieder versucht, Leute subtil zu rickrollen, für die, die es dann gesehen haben. Ich habe irgendwann mal eine Playlist geteilt. Und ich glaube, wenn man nur die ersten Worte jedes Songs gelesen hat, dann stand da eben auch Never Gonna Give You Up und so weiter. Und die Playlist hieß Things I'll Never Do to You. Die habe ich dann gebaut, um meine Follower damit zu rickrollen. Und ich habe da so einen Spaß dran, dass das, glaube ich, mein 80s-Lied ist.
Gibt es einen kleinen Tipp für Chefs, den du, wo du sagst, also hier kann man auch so ein kleines bisschen Gedanken lesen als Chef bei dem Mitarbeiter, mit dem man jetzt beispielsweise im Gespräch ist?
Ja, man kann das sogenannte Umkehrprinzip anwenden. Das
Mhm.
Umkehrprinzip habe ich auch in verschiedenen meiner Bücher beschrieben. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, sonst kannst du es rausschneiden. Es kommt jetzt in 6 Tagen ein neues Buch, sei deiner Zeit voraus, da ist es auch drin. Da habe ich also in verschiedenen meiner Bücher das Umkehrprinzip beschrieben. Und das Umkehrprinzip besagt, dass Emotionen natürlich unseren Körper beeinflussen. Wenn ich mich gut fühle, zeigt meine Körpersprache das. Wenn ich mich schlecht fühle, dann auch. Unser Körper aber auch unsere Emotionen beeinflusst. Wenn ich negative Körperhaltung einnehme, fühle ich mich schlechter. Ein Großteil unserer Emotionen und unserer emotionalen Ausdrücke sind in ihrer Basis erstmal angeboren. Das bedeutet, die meisten Menschen zeigen zum Beispiel negative Stimmung mit eingefallener Körperhaltung. Individuell unterscheidet sich das ein bisschen, aber das Grundprinzip ist angeboren. Was leiten wir daraus ab? Wenn ich eine Person sehe und ich kopiere ihre Körperhaltung, entweder ganz oder nur im Kopf oder nur teilweise, während ich meinen Kopf frei mache, da kann ich in mich hineinspüren und gucken, was diese Körperhaltung mit mir macht, wie ich mich fühle und weiß demnach, wie sich mein Gegenüber fühlt. Und das ist eine ganz tolle, ganz einfache und sehr effektive Technik, um ein Gespür dazu zu bekommen, wie mein Gegenüber sich gerade fühlt. Und als kleiner Bonus ist es sogar so, dass wenn wir einanders Körperhaltung spiegeln, wir sogenannten Rapport erzeugen, wir also auf eine Wellenlänge kommen und größeres Vertrauen auf Seiten beider Parteien kreiert wird.
Oh, das ist ein sehr guter Tipp. Das ist ja nicht bloß für den Chef, sondern auch für den Mitarbeiter ein guter Tipp.
Ist für beide ein guter Tipp, absolut.
Axel trifft Timon Krause. Er ist auf Tour mit seiner Show Messias und tritt damit am 10. Oktober im Leipziger Haus Auensee auf und am 14. Oktober im Kulturpalast in Dresden. Mehr Infos und Tourtermine findet ihr auf timonkrause.de. Axel trifft gibt's auf Instagram und Facebook. Gerne folgen, gerne liken und gerne kommentieren. Axel trifft gibt's mit einer neuen Folge jede Woche auf praktisch allen Podcast-Portalen. Gerne abonnieren und lasst gerne auch eine gute Bewertung da. Vielen Dank. Und bitte empfehlt diesen Podcast weiter unter Freunden, in der Familie, bei Kollegen, Nachbarn und Bekannten. Ich bin Axel Metz, sage danke fürs Hören und tschüss bis zum nächsten Mal.